Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Thüringen. Live aus Erfurt.
Mit Corbinian Frenzel.
Und mit Nana Brink. Zwei Tage vor der Wahl nach Brandenburg, nach Sachsen. Die dritte Wahl in Ostdeutschland, aber hier müsste man natürlich geografisch genau eigentlich sagen Mitteldeutschland. Wir werden in den nächsten zwei Stunden versuchen, Thüringen zu ergründen. Unter anderem mit Hasko Weber, dem Generalintendanten des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich war ja gerade schon bei diesen geografischen Geschichten, Ostdeutschland, Mitteldeutschland. Sie sind ja auch beruflich viel rumgekommen in diesem Land, Stuttgart aber jetzt auch wieder zurück hier. Macht das Sinn oder ist das auch etwas, wo wir uns sozusagen diese politische Geografie Ostdeutschland vielleicht langsam etwas abgewöhnen sollten?
Ich finde es schon sinnvoll, da besonders hinzuschauen. Und das würde ich aber jetzt nicht nur auf Ost und West beziehen, sondern einfach regional unterscheiden. Und Stuttgart ist eine andere Region als die Region Erfurt.
Das werden wir bestimmt noch vertiefen, auch mit unserem Landeskorrespondenten, den Sie natürlich wahrscheinlich alle kennen, Henry Bernhard, ist auch bei uns. War es denn ein ruhiger Wahlkampf oder hat er in der letzten Zeit nochmal Fahrt aufgenommen? Ich hatte nicht so den Eindruck.
Also bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg war hier alles ruhig, dann fing es langsam an, aber jetzt in den letzten Tagen merkt man schon die Hektik, merkt die Anspannung, merkt auch, dass die Ausschläge sozusagen in den Angriffen größer werden. Also es ist jetzt schon, es geht jetzt richtig zur Sache in den letzten Tagen.
Das werden wir natürlich auch alles verfolgen. Es bleibt uns natürlich noch übrig zu erwähnen, wo wir eigentlich sind. Wir sind im Café Hilgenfeld. Das ist direkt am Domplatz. Wir haben also einen fantastischen Ausblick hier durchs Fenster auf dem Dom. Es stürmt und windet, wie es sich für einen wunderbaren Herbsttag gehört.
Genau, wenn Sie sich wundern, wenn es dann irgendwann mal knackt in der Leitung. Wir sind gerade noch umgezogen vom Domplatz hier rein in das sehr gemütliche und sehr angenehme Café.
Deutschlandfunk Kultur heute live aus Erfurt, aus dem Café Hilgenfeld, die hier direkt am Domplatz mit Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten hier in Thüringen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen so das politische Feld sortieren vor der Landtagswahl am Sonntag. Die Linke mit Ministerpräsident Bodo Ramelow, die liegt ja vorne. Und ich finde, er hat sich in einem Ton zumindest schon mal ganz schön aus dem Fenster gelehnt.
Möchten Sie, dass diese Regierung weiterarbeitet, dann haben Sie dreimal die Möglichkeit, das anzukreuzen. Ich werbe tatsächlich für drei Parteien.
Wissen Sie, die Linke, das, was Sie wollen, auf sanften Sohlen wollen Sie eine Systemtransformation vorbereiten. Das ist mit uns nicht zu machen.
Sagt natürlich sein Herausforderer Mike Moring von der CDU, Henry Bernhard. Was hat er denn damit gemeint? Drei Parteien können Sie wählen und Sie kriegen immerhin noch mich als Ministerpräsidenten.
Also Bodo Ramelow hat es geschafft, sich in 5 Jahren wirklich zum Landesvater hier zu entwickeln. Er umarmt alle und jeden, nicht nur seine Koalitionspartner, sondern auch die Opposition, ob die wollen oder nicht. Er sagt damit eigentlich, er macht keine Wahlwerbung mehr. Das hat aber auch schon zu Anfang der Koalition gesagt. Ich bin jetzt kein linker Ministerpräsident oder kein Vertreter der linken Partei, sondern ich bin ein Ministerpräsident für drei Parteien. Und das ziehe ich jetzt auch durch. Und so macht er jetzt Wahlwerbung für drei Parteien. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass die Linke ohnehin sehr stark dasteht mit knapp 30%. Dass wo SPD und Grüne sehr schwach dastehen und dass es sehr knapp für den Plan, Rot-Rot-Grün zu verlängern in die nächste Legislaturperiode.
Also die Linken haben ja nicht verloren im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, was wir in Sachsen und was wir auch in Brandenburg ja gesehen haben. Hier in Thüringen sieht es ein bisschen anders aus. Wie sieht es denn mit den anderen Parteien aus, also CDU und AfD? Das ist ja genau eigentlich der Knackpunkt, weshalb es vielleicht nicht reicht.
Die CDU hat sehr stark verloren gegenüber der letzten Wahl oder wird vermutlich den Zahlen nach sehr stark verlieren. Die AfD hat sehr stark gewonnen, möglicherweise, also wird sich möglicherweise verdoppeln in ihren Stimmenzahlen. SPD ist eingebrochen, so wie überall in Deutschland. Grüne sind ein bisschen gewachsen, von daher wird das ganze Feld neu sortiert und es ergibt sich zumindest nach den bisherigen Berechnungen keine Möglichkeit, irgendwie daraus eine Koalition zu bilden.
Mhm. Hasko Weber, auch hier bei uns mit am Tisch Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Das sind so die üblichen Dinge, die man vor Wahlen macht. Man guckt auf Umfragen, man rechnet hin und her. Macht das diese Wahl spannend auch für Sie oder ist das auch so ein bisschen so diese politische Wahlarithmetik, bei der Sie sagen, ja, wo bleiben eigentlich die Themen?
Also spannend ist es bisher aus meiner Perspektive weniger. Es ist vieles erwartbar, dass es besonders im rechten Flügel Zuwächse gibt. Das war absehbar auch nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Da ist ja Thüringen quasi so der Schluss für das Tripel. Und ich finde am interessantesten, wie die Parteien, die sich jetzt, also SPD, Grüne, ja schon irgendwie kämpferisch geben müssen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Im Anschluss an die Wahlverhalten, also alle vorherigen Aussagen, was man mit wem machen will oder nicht, halte ich für schwierig.
Das ist ja interessant, Henry Bernhard, das ist ja eigentlich für SPD und Grüne, obwohl die wahrscheinlich so unter 10% abschneiden werden. Eins klar ist, sie werden auf jeden Fall regieren.
Das ist eine seltsame Situation und sie sind natürlich in der Lage, einerseits wollen sie Rot-Rot-Grün gern weitermachen, andererseits müssen sie sich aber offen halten Richtung CDU und mit denen auch koalieren können irgendwie, aber die Kleinsten werden wahrscheinlich dabei sein. Das ist seltsam, ja.
Und die CDU auf verlorenem Posten, die hat es ja dann doch schwer, nicht? Auch wenn sie gut abschneidet.
Sie hat es schwer, weil sie eine Koalition zusammenschmieden muss, möglicherweise aus 4 Parteien. Vielleicht reicht es aber nicht mal dafür. Und das wäre natürlich eine Spannweite von CDU, SPD, Grüne, FDP, die unglaublich breit ist, wo man sich fragt, was ist ja eigentlich die gemeinsame Schnittmenge? Die ist sehr, sehr klein und die könnte möglicherweise nur darin bestehen, die AfD zu verhindern. Und das ist natürlich für 5 Jahre Koalition nicht besonders viel.
Vor allen Dingen, weil sie ja auch eine Koalition mit der Linken ausgeschlossen hat. Ich würde aber gerne nochmal auch auf die Themen, die die Thüringer bewegt, zu sprechen kommen. Das haben wir heute in der Schlagzeile groß in der Thüringer Allgemeinen gesehen. Fand ich ganz interessant. Ganz am Anfang, also es wurde gefragt, was sind die wichtigsten Themen, womit muss sich eine nächste Landesregierung beschäftigen? Und ganz vorne steht Lehrermangel, gefolgt von Erhalt der Wäldern und ärztliche Versorgung auf dem Lande. Ist das so ein Riesenthema gewesen? Bildung, Lehrermangel, Schule?
Auf jeden Fall, das stimmt. Also das haben sich alle Parteien auch auf die Fahnen geschrieben. Wir haben zurzeit einen Ausfall von 5-6% an den Schulen. Teilweise kriegen Schüler überhaupt keine Noten mehr auf den Zeugnissen für bestimmte Fächer, weil so viel ausfällt. Da ist vieles versäumt worden in den letzten Jahren, auch schon in der Legislaturperiode davor. Das wollen alle ändern. Allerdings wissen alle nicht so recht, wie sie es machen können, weil die Lehrer möglicherweise gar nicht da sind, die sie anstellen wollen.
Asko Weber, Sie haben diese Liste hier auch vor sich in der Thüringer Allgemeinen. Entspricht das auch ungefähr Ihrer Prioritätensetzung oder hätten Sie da nochmal andere Gedanken?
Ich hätte mich gefreut, wenn die Kultur da auch als Punkt dabei gewesen wäre. Thüringen ist ja ein Kulturland mit einer großen Tradition und an den Stellen, wo es um ökonomische Fragen geht, wird die Kultur dann immer ganz straff diskutiert von allen Parteien. Hier in dieser Umfrage fehlt sie ganz. Das kann darauf hinweisen, dass es uns kulturell sehr gut geht. Aber es hat ja was mit Lebensqualität sehen, ja? zu tun. Also insofern genau, hätte ich es nicht schlecht gefunden. Ja, und die Frage nach den Lehrern ist, das ist ja keine nur Thüringer Frage. Mhm. Ne? Also das Bildungssystem hat überall nachzuholen. Und das sind Defizite vor 10 Jahren, die man tatsächlich, glaube ich, nicht im schnellen Gang ausgleichen kann.
Zumal diese rot-rot-grüne Regierung ja viele eingestellt hat und sogar noch mehr eingestellt hat, als sie sich eigentlich vorgenommen hat. Aber es reicht nicht.
Sie haben über 3.000 eingestellt und trotzdem sind es jetzt weniger Lehrer als vor 5 Jahren. Daran sieht man auch, wie überaltert die Lehrer sind in Thüringen. Das heißt, es sind mehr in Rente gegangen, als eingestellt wurden.
Ja, wir haben viele Geräusche im Hintergrund, die Ihnen bestimmt nicht entgangen sind. Wir sind in dem wunderbaren Café Hilgenfeld, eines der Geheimtipps, wie wir gestern auch erfahren haben, als wir im Zug hierher gekommen sind und wir haben davon gesprochen und sofort im Abteil haben gesagt, ja, da müsst ihr unbedingt im Café Hilgenfeld sein.
Direkt am Domplatz, hier direkt am Domplatz im Zentrum. Bodo Ramelow heißt der Ministerpräsident dieses Landes und der kann auch böse witzig sein.
Wahrscheinlich habe ich die Mauer gebaut. Möglicherweise esse ich mit Hammer und Sichel Abendessen.
Das waren Reaktionen auf die massive Kritik, die es vor 4 Jahren gab, als der linken Politiker Ministerpräsident wurde. Der erste Linke, der ein solches Amt bekommen hat in Deutschland. Und wir sind hier im Zentrum von Erfurt. Wir sind am Domplatz und auch an diesem Domplatz gab es damals Demonstrationen. Menschen, die sich Sorgen gemacht haben, dass damit ein radikaler politischer Wandel kommen kann. Menschen, die sich auch vielleicht ob der Vergangenheit der Linke als PDS, als vormals SED Gedanken gemacht haben. Weiter hier bei uns Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Eins kann man sagen, die Revolution ist ausgeblieben.
Ja, es ist eine stabile Politik dabei rausgekommen. Die ist zu kritisieren, was normal ist, aber hat über die Legislatur, glaube ich, in vielen Bereichen auch Sicherheit ergeben.
Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil diese Mehrheit bestand ja nur aus einer Stimme. Also alle Prognosen haben ja gesagt, das kann überhaupt gar nicht irgendwie funktionieren. Wir freuen uns sehr, dass auch zu uns gestoßen ist Martin Debes. Er ist Chefkorrespondent der Thüringer Allgemeinen. Hier verfolgt das natürlich seit Jahren. Herr Debes, hat das Sie auch überrascht, dass das so geräuschlos, zumindest nehmen wir das ja so mit ein bisschen Distanz war?
Also als Berufsbesserwisser muss ich sagen, dass ich das vorher eigentlich schon gedacht hatte, weil knappe Mehrheiten disziplinieren auch. Und diese eine Stimme, die erstmal so knapp klingt, war eigentlich nur ein Problem bei der Wahl des Ministerpräsidenten, weil das war eine geheime Abstimmung. Und bei knappen Mehrheiten gibt es immer mal welche, die dann unter dem Deckmantel der geheimen Abstimmung, den ich jetzt gar nicht kritisieren möchte, mal ihr München kühlen. Und deswegen ist auch Bodo Ramelow erst im zweiten Wahlgang gewählt worden, vor fast 5 Jahren jetzt schon fast. Mhm. Ja. Und insofern, sie haben das Land, hat Bodo Ramelow mal selber gesagt, unfreiwilligen Nebensatz, einen freudianischen Versprecher, ordnungsgemäß verwaltet. Und so wie viele Regierungen vor Ihnen auch, Sie haben Reformen versucht, sind teilweise gescheitert damit, aber Sie haben durch die gute Einnahmesituation auch viel investieren können und haben viel getan für die Kindergärten und auch für die Schulen. Dass an manchen Stellen nicht gereicht hat, haben wir jetzt schon drüber geredet.
Ja. Das Interessante ist ja, dass...
Genau, die Kritik, das wollte ich nur mal wissen, ja. Weil er auch Haskell Weber Sie angesprochen haben, naja, das ist geräuschlos gelaufen, aber Kritik gibt es doch. Hätte mich jetzt interessiert, was ist denn die Kritik?
Na, die Gebietsstrukturreform, die ja am Ende dann an formalen Fragen gescheitert ist, war ja ein großer Programmpunkt. Ich glaube, dass das für Thüringen auch gut gewesen wäre, an diese Strukturen ranzugehen. Das liegen geblieben. Das ist aber für die Zukunft wieder in die Hand zu nehmen. Da braucht man sicher Zeit. Und das ist ein ganz umfassender Punkt. Im kulturellen Bereich gab es ja auch eine Theater- und Orchesterfrage 2014 nach Umstrukturierung. Und am Ende ist es aber eine finanzielle Verbesserung für alle Einrichtungen gewesen, also Orchester und Theater jetzt mal speziell, die für die letzten 4 Jahre eine gute Arbeit ermöglicht haben. Da gibt es überall nachzubessern oder neu zu denken, aber das ist ein positives Ergebnis gewesen.
Wenn man das nochmal sich grundsätzlich anschaut, Thüringen ist ja ein Bundesland, das seit der Friedlichen Revolution, seit der Wiedergründung des Bundeslandes CDU regiert war, teils mit und über lange Strecken mit absoluten Mehrheiten und dann dieser Wechsel direkt zu einem Ministerpräsidenten der Linken, da könnte man sich ja erwarten, dass das auch fast so etwas wie einen politischen Kulturbruch mit sich bringt, Henry Bernhard.
Der Bruch war kein großer. Also schon nach 100 Tagen hieß es so sinngemäß im Land, es ist alles wie früher, bloß ohne CDU. Also die Linke hat ideologisch relativ wenig geprägt. Sie haben ein paar Leuchtturmprojekte durchgebracht, auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen was verändert. Sie haben einen neuen Feiertag etabliert. Aber im Großen und Ganzen ist das Land, wie eben schon gesagt wurde, eigentlich verwaltet worden.
Hat das auch damit zu tun, dass der Ministerpräsident sich eben nicht als Linker positioniert hat? Das ist ihm ja von der Bundespartei auch vorgeworfen worden.
Naja, es gab da so eine Symbiose, glaube ich. Also unmittelbar nach seiner Wahl im Dezember 2014 gab es dann so eine Bundesvorstandsklausur hier im Thüringer Wald. Da haben die noch ein Hotel, da besitzt die Linke sitzt dann noch ein Hotel, das ist einer ihrer wenigen Immobilien, die sie noch haben, aus früherem Vermögen. Und da hat Herr Ramelow ihnen ganz klar gesagt, bei Sekt und Selders, ich bin ja Ministerpräsident und ihr seid die zweite Geige. Und das ist aber auch vor allen Dingen, man kann mal es inhaltlich begründen, das nehme ich ihm auch ab, aber es ist natürlich auch eine strategische Entscheidung, weil es ja völlig klar ist, dass die Linke, das hat man ja auch gesehen, in anderen Bundesländern, mit Auf und Abs belegt ist. Und er hat von Anfang an versucht, im Prinzip das zu machen, was Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg gemacht hat.
Das ist ein interessanter Hinweis, ja. Martin Debes von der Thüringer Allgemein. Winfried Kretschmann, Haskell Weber, Sie hatten ja längere Station auch in Stuttgart beruflich am Theater dort. Ist das so? Das sind ja die beiden Ministerpräsidenten, die im Prinzip aus der Reihe fallen. Baden-Württemberg, der Grüne Winfried Kretschmann, Thüringen, der Linke Bodo Ramelow. Müssen die vielleicht überkompensieren, damit die Leute nicht das Gefühl haben, oh je, das ist uns vielleicht politisch nicht mittig genug?
Bei Kretschmann muss man die Vorgeschichte nehmen. Da war die große Auseinandersetzung um den Hauptbahnhof. Dann war der Ministerpräsident Mappus, der durch Rückkauf von ENBW-Aktien quasi einen Skandal ausgelöst hat. Und es war auch eine Stimmungslage, die anders als heute für die Grünen in diese Richtung was geöffnet hat. Und Kretschmann ist in diese Position reingetreten. Vor allem ja auch als Christ, das muss man sagen. Das ist ja bei Ramelow ähnlich. Er hat als Person Werte vertreten, die ganze Zeit über in der Öffentlichkeit. Das hat er, glaube ich, auch durchgehalten. Und das ist auch die Akzeptanz, die er in der Bevölkerung erreicht hat. Seine persönliche Prägung. Und die Thüringer Landtagswahl, die vergangene, war ja im Grunde auch ein Zeichen für einen Paradigmenwechsel. Also eine große CDU-Mehrheit, am Ende aber eine Regierung Rot-Rot-Grün. Das ist für die Wählerinnen und Wähler auch eine Neuigkeit gewesen, damit umzugehen, dass man unter Umständen was ganz anderes am Ende als Regierung hat, als man im Mehrheitssinne gewählt hat. Und das macht ja Schule, das wird ja immer mehr notwendig, wenn man so will. Jetzt stehen wir wieder vor derselben Frage und anderen Bundesländern auch.
Ja, wahrscheinlich muss man deswegen auch genau Umfragen vor Wahlen studieren, um dann möglicherweise auch ein bisschen strategisch zu wählen. Wir reden gleich weiter über verschiedenste Aspekte, die hier wichtig sind in diesem Bundesland Thüringen, Freitage vor der Wahl.
Wir sind in Erfurt, aber wir wollen jetzt natürlich nach Weimar blicken. Das liegt nahe, wenn wir in Thüringen sind. Und wenn ich Weimar sage, dann habe ich natürlich die Literatur studiert, hat sofort Goethe, Schiller, klar, im Kopf. Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, natürlich auch, kommt man gar nicht drum herum. Und es ist ja noch was anderes, wenn wir in Weimar gucken. Die Weimarer Verfassung wurde vor 100 Jahren dort unterzeichnet von Friedrich Ebert. Hasko Weber, das ist schon ein Rucksack, den man dann doch trägt, oder? Sie lächeln.
Ja, den muss man sich bewusst aufschnallen, sage ich mal.
Aufschneiden? Oh,
aufschnallen.
Wie? Aufschnallen? Ja. Ich wollte gerade sagen.
Man kann ihn auch aufschneiden möglicherweise,
ja,
und sortieren.
Nicht?
Nö, ich trage den gerne. Gut. Also wenn man nach Weimar geht, muss man sich dieser Geschichte stellen. Das ist ja auch ein Quell von Themen und Anregungen in die Gegenwart hinein. Es geht ja darum, die Dinge immer wieder neu zu betrachten. Geschichte entsteht ja aus dem Heute. Es finden andere Bewertungen statt. Das gilt für die künstlerischen Komplexe genauso wie für die philosophischen und all dem, was in Weimar versammelt ist. Musik, ein Riesenthema. Mhm. Und deshalb ist es eigentlich für uns so eine Balancearbeit am Nationaltheater, diese Tradition immer wieder aufzugreifen und gleichzeitig aber Neues zu machen, Übergänge zu schaffen, ästhetische Brücken zu bauen, zu interpretieren.
Genau, machen wir doch mal den Rucksack auf. Was holen Sie denn da raus oder was haben Sie in den letzten ein, zwei Jahren da rausgeholt?
Na, wir haben natürlich immer wieder mit dem Faustkomplex zu tun. Das ist speziell in Weimar. Jetzt nach 6 Jahren ist eine neue Aufführung da und das wird auch gesucht. Das gilt für die Weimarerinnen genauso wie für die Touristen in der Stadt. Ja, klar. Ja, damit müssen wir uns immer wieder beschäftigen. Mhm. Und im musikalischen Bereich ist es sicher Franz Liszt, der in der Staatskapelle immer wieder eine Rolle spielt. Und das ist punktiert, über jede Spielzeit verteilt. Das kann man finden. Hänsel und Gretel, Humperding, ist in Weimar uraufgeführt. Seitdem gilt die Staatskapelle als eines der Orchester, die dieses Werk am feinsten interpretiert und spielen kann.
Genau, Corbine, wir haben ja noch ein Datum, nicht? Wir haben ja auch 30 Jahre Mauerfall.
Wir haben 30 Jahre. Ich wollte eigentlich gerade noch ein anderes nennen, dass man in Weimar und in Verbindung mit Weimar dieses Jahr nicht vergessen darf, das Bauhaus natürlich. Und wenn ich das jetzt zusammendenke mit 30 Jahre Mauerfall und nur das Stichwort...
Wird der Rucksack immer größer.
Ja. Und jetzt habe ich erfahren, Hasko Weber, dass Sie etwas vorhaben. Sie wollen die Mauer wieder aufbauen?
Ja, wir haben vor, am 28. am Montag auf dem Theaterplatz ein großes Mauersegment aus 17 einzelnen Teilen, 20 Meter lang, 3,20 Meter hoch, aufzustellen. Das wird dann über 10 Tage künstlerisch gestaltet von einer jungen Künstlerin aus Leipzig, Christina Wildgrube, und soll am 9. November quasi ins Eigentum verschiedener Weimarer Bürger oder Institutionen übergehen. Da sind wir jetzt dran. Das ist natürlich ein monumentaler Aufschlag und wir haben gedacht, nach der Wahl, diese Mauer, ob in den Köpfen oder in den Herzen, ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Das wird provozieren,
ja.
Auch anregen,
glaube ich. Gerade nach der Wahl oder auch im Kontext dieser ganzen Debatten könnte das natürlich auch so einen bitteren Beigeschmack kriegen, oder?
Naja, der 9. November liegt ja noch vor uns. Das ist der Tag, an dem die Mauer geöffnet wurde. Das ist auch die Reichskristallnacht. Das ist eine geschichtliche Schnittstelle. Und auf so ein Datum zuzugehen, war uns wichtig. Also, dass die Landtagswahl davor liegt, haben wir respektiert, sodass man das nicht sozusagen symbolisch vorher verwertet. Aber die Zeit geht ja weiter. Wir müssen ja trotzdem in der Diskussion bleiben.
Sie haben mal in einem Ihrer Interviews gesagt, dass dieser Mauerfall, also diese 30 Jahre, auch noch in einer anderen Hinsicht Bedeutung hat, nämlich weil die AfD ja in der letzten Zeit immer wieder versucht, eigentlich diese Themen von damals, also wir sind das Volk, diese Symbolworte, die so eine große Bedeutung gehabt haben, für sich zu reklamieren.
Halte ich für sehr schwierig, sehe ich auch sehr kritisch, weil das eine Begriffsokkupation ist, die Geschichte verdreht. Das ist eine Vereinfachung, die aber offenbar ja funktioniert für viele auf einer emotionalen Ebene, aber da muss man in die Diskussion gehen, weil das, was vor 30 Jahren passiert ist, nämlich dass ein Staat ökonomisch angeschlagen und politisch unter Druck quasi aufgehört hat zu existieren. Durch den Impuls vieler Einzelner oder kleiner Gruppen, aber bei weitem nicht durch den Impuls der gesamten Gesellschaft, ist mit dem, was wir heute vor uns haben, nämlich eine gleichberechtigte, für Teilhabe offene Gesellschaft zu vertreten für die Zukunft, in keinster Weise zu vergleichen. Mhm. Und insofern ist das so eine ostspezifisch ausgerichtete Kampagne, die ich ablehne.
Sie sagen ostspezifisch ausgerichtete Kampagne. Wenn wir auf die beiden anderen Landtagswahlen, die wir jetzt im Frühherbst, Spätsommer hatten, Sachsen-Brandenburg schauen, da fand ich interessant, dass es sehr unterschiedlich gespielt wurde und sehr unterschiedlich wirkte. In Brandenburg sehr stark, diese Vollende-die-Wende-Rhetorik. In Sachsen hingegen, dort mit einem originär ostdeutschen Spitzenkandidaten der AfD wurde das gar nicht so stark gespielt. Ich schaue an Sie beide, Hasko Weber, auch Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent, der hier weiter in der Runde ist. Wie ist das hier in Thüringen? Wie sehr verfängt das Thema?
Die AfD versucht es und weiterhin mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke, der ja aus dem Westen kommt. Und ich bin wirklich sehr verblüfft, dass es auch nur ansatzweise irgendwie funktionieren kann, dass einer, der aus dem Westen herkommt, 1989 nicht miterlebt hat, dann sagt, lasst uns doch das weitermachen, was wir damals hier gemacht haben. Also ich finde es absurd, zumal die AfD ja auch gleichzeitig mit Komponenten wirbt in ihrem Wahlprogramm, die ein bisschen an die DDR erinnern, wo sie wieder Dinge aufnehmen wollen aus der DDR. Also einerseits wollen sie sozusagen endgültig abschaffen und andererseits wollen sie Stücke davon wiederhaben. Und das zeigt auch nochmal, wie widersprüchlich die Elemente auch sind in der
Argumentation. Es zeigt aber anscheinend auch, dass es ein Bedürfnis gibt oder dass es zumindest auf den Bodensatz fällt, nicht? Sonst würde es ja nicht verstanden werden.
Ja, zumindest das Ostthema ist ein Bedürfnis und das ist ja in den letzten Jahren durch Pegida und AfD wirklich mit Macht auf den Tisch gekommen wieder und es gäbe ja keinesfalls eine riesige Aufmerksamkeit für den Osten, auch für die Landtagswahlen hier, die wir auch medial sehen können, wie wir das jetzt sehen, wenn es diese Phänomene nicht gegeben hätte.
Wir schauen zurück, denn das ist ja ein bedeutsames Jahr, 2019. 30 Jahre liegt es zurück, dass überhaupt all dies möglich ist. Eine freie Wahl, eine Landtagswahl in Thüringen, die jetzt in zwei Tagen ansteht. Die friedliche Revolution in der DDR. Die Revolution, die miterkämpft wurde von Menschen wie Gabriele Stötzer, die ich herzlich begrüßen möchte. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie sind Autorin, Sie sind Künstlerin, Sie waren schon lange vor 1989 in Opposition, waren deshalb auch unter anderem in Haft im Frauenzuchthaus Hoheneck. Sie haben viel danach auch in den letzten Jahren zur Aufarbeitung beigetragen. Wie stark ist denn das jetzt in diesem 30. Jahr, auch gerade in diesen politischen Situationen, die wir jetzt erleben, in dem Wahlkampf, ein Thema noch?
Ich muss sagen, dass ich mich selber irgendwann mal entschieden habe, dass eben diese etwas tragische Vergangenheit zu meinem Leben gehört. Und ich erzähle darüber Geschichten. Es gehört zur Geschichte meines Lebens, dass ich im Gefängnis war. Es gehört aber auch zur Geschichte. Und deswegen muss ich sie ein bisschen noch ergänzen. Ne? Wir sind hier gegenüber dem Dom, aber wir stehen auch genau gegenüber dem Gericht und dahinter auch der ehemaligen Staatssicherheitsuntersuchungshaft, wo ich selber drinne war. Und das ist insoweit auch ein wichtiger Blickpunkt, weil an diesem Tag, am 4.12.1989, und wir sind ja dabei schon zu überlegen, was war vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren haben hier die Frauen in Erfurt die Staatssicherheit besetzt. Und das war die erste Staatssicherheit in der DDR, wo keiner wusste, schießen die oder was passiert mit den Leuten, die da wirklich reingehen und fordern. Die gute Idee war natürlich, und das hat dann Leipzig und Halle und alle übernommen, weil wir sind natürlich nicht vor die Straße gegangen und haben von der Tür gelatscht, Sesam, öffne dich, sondern wir haben gesagt, ihr vernichtet unser Eigentum, unsere Staatssicherheitsakten. Ja? Und ich finde, das ist nämlich immer noch ein Begriff, der immer ganz relevant ist. Es gab in der DDR so einen Begriff, das hieß Volkseigentum. Und das sollte zwar dem Volk gehören, aber es war im Grunde genommen meistens dem Volk weggenommen, enteignet. Ja? Die LBG, die Großbetriebe, die kleinen Betriebe, alles, der sich ein bisschen Firmen gemacht hat und pfiffig war, über 10 Leute eingestellt hatte, wurde ja enteignet. Und das hieß dann Volkseigentum, und zwar eigentlich Staatseigentum. Ja? Und immer war es dem Volk weggenommen. Und das Volk war aber immer irgendwie da. Und plötzlich haben wir uns selber eruiert und gesagt, wir sind das Volk, ja, und wir gehen jetzt mal rein und wir wollen unser Eigentum haben, die Stasi-Akte, und dadurch haben die Tür geöffnet, ne, weil sie sich plötzlich nicht mehr klar waren, wessen ist dieses Eigentum, was wir selber gemacht haben. Ja. Und das haben damals 5 Frauen gemacht, und in Erfurt gab es als einzige politische Gruppe neben einem Forum Demokratischen Aufbruch Frauen für Veränderung. Und die Frauen für Veränderung, das ist das, was ich eigentlich so in diese Runde bringen will, die Frauen für Veränderung, die rufe ich einfach auf, in dieser ganzen Wahl wieder ihr Herz und ihren Verstand zusammenzubringen und wie damals eine große Performance zu machen und zu zeigen, okay, wir arbeiten verantwortlich, wir machen ein bisschen was Verrücktes, wir leben nämlich.
Das heißt, Sie sind jetzt aktiv im Wahlkampf.
Ich bin insoweit aktiv am Wahlkampf, dass ich mir überlegt habe, was kann ich den Leuten sagen, mit was wählt ihr? Sagt ich, wählt mit eurem Herzen. Und darum geht es. Weil im Herzen ist eine ganz besondere Aufmerksamkeit, die sich nicht nur an irgendwelchen Parteinamen und Männernamen abrudelt, die wir so oft wiederholen, bis die Leute nicht mehr denken als diese Namen.
Mhm. Nee. Aber wissen Sie, Frau Stützer, was natürlich offenbar viele im Herzen umtreibt, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, gerade in diesem Erinnerungsjahr dieses Gefühl, dass die AfD auf einen Slogan bringt, vollende die Wende, als sei da irgendwas unvollendet, als sei da etwas begonnen worden und die Unzufriedenheiten darüber sind ja in irgendeiner Form greifbar. Können Sie das nachvollziehen?
Wissen Sie, ich bin Schriftstellerin. Also diese Wende, das ist sowieso so ein unglücklicher Begriff. Was mich bei dieser AfD stört in den Wahlplakaten ist für Meinungsfreiheit. Ja? Und dieses Wort Meinungsfreiheit, für das wir wirklich auf die Straße gegangen sind, für das ich noch exmatrikuliert wurde und im Gefängnis saß, für das die Leute alle 89 demonstriert haben, dieses Wort Meinungsfreiheit zeigt nämlich auch, was meinen wir denn? Was ist denn unsere Freiheit zu reden? Ja, erstens ist es erstmal so, dass AfD überhaupt nicht existiert, weil es die Meinungsfreiheit gibt. Sie benutzen das aber. Aber wenn ich dann so in den Nachrichten über die Wahl höre, dass es Freiheit ist, zu sagen, wenn du und du den Mandat nicht niederlegst, dann stechen wir dich ab. Zur Freiheit gehört, dass das gesagt wird, wir knallen dich ab, wir Herr Lüttke, und so. Wenn ich sowas höre, dann denke ich, das ist ja gar nicht, das kommt ja aus dieser rechten Region, das ist ja gar nicht Freiheit, das ist ja Terror, was er sagt. Und deswegen sage ich den Leuten, seid sehr, sehr aufmerksam, was hinter den Worten steht, was mit der Lüge steht und dass das Terror ist, die diese Leute erklären, weil sie machen uns Angst. Wenn einer sagt, ich gehe hier mit dem Messer rum und steche dich ab, dann ist das keine Freiheit. Ja? Das ist wirklich ein Verbrechen. Und da möchte ich schon sagen, da muss ich schon genau sehen, wo das herkommt. Und die Leute will ich auf keinen Fall sehen. Ja?
Sie gucken ganz genau hin, das ist Ihnen wichtig, Gabriele Stötzner, als Autorin, als Künstlerin. Sie wollen aber auch Brücken schlagen und Sie haben etwas ziemlich Ungeheuerliches getan. Also glaube ich zumindest empfinden das viele Leute so. Sie sind auf Ihren Stasi-Vernehmer zugegangen.
Ja, das stimmt. Da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich habe unwahrscheinlich lange gebraucht. Also 42 Jahre, um auf diesen Mann zuzugehen, dessen Adresse ich schon jahrelang hatte und dann mir überlegt habe, eigentlich müsstest du ihn mal sprechen. Ja? Aber es ist dann auch so weit gekommen, dass ich mal früh aufgewacht bin, habe gedacht, so heute veränderst du dein Leben, was wir uns immer mal ab und zu mal vornehmen, ja. Und ich hatte gerade nichts zu tun und dann bin ich einfach mit dem Auto dahin gefahren. Er wohnt ja hier in der Gegend, eine halbe Stunde weg, und habe geklingelt, habe gesagt, hallo. Mir ist natürlich auch nicht eingefallen. Ich dachte, was willst du eigentlich von diesem Mann? Und dann dachte ich, hallo, wir kennen uns von früher. Ja? Also ich habe versucht, immer ohne irgendwelchen Vorwurf, ohne irgendwelche Arroganz oder irgendwelche Rechthaberei entgegenzutreten, sondern einfach nur zu sagen, hallo, ich bin da. Ich fragte auch gleich, wie viele von ehemaligen Gefangenen waren bei Ihnen, denn der hat uns zurecht gesprochen, informiert und so weiter, um uns straffällig zu machen, ins Gefängnis und zur Verurteilung zu bringen. Er hat gesagt, Sie sind die Einzige. Und das hat mich schon schockiert, aber es ist ja auch klar, habe ich gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, wenn jemand so wie Sie, also Opfer und Täter, gegenüberstehen, welchen Begriff könnte man nehmen? Ne? Und da habe ich gesagt, es gibt im Knast so die Amnestie, da wird einem alles verziehen. Oder bei der Kirche gibt es Vergebung. Ne? Und da hat er zu mir gesagt, nee, Verständnis. Da habe ich gesagt, wissen Sie, Verständnis ist ein äußerlicher Begriff. Ich kann ja alles verstehen. Aber Vergebung, für Vergebung gibt es ein Schuldbekenntnis. Aber er hat kein Schuldbekenntnis. Ich sage, Sie brauchen das ja auch gar nicht. Keiner von Ihnen ist verurteilt worden. Niemand ist jemals zur Rechenschaft gezogen worden. Keiner ist maximal ich noch mit ihm persönlich konfrontiert wurden. Ja, aber es ist einfach nichts passiert. Die sind überall, ja, und die können sich auch wieder etablieren. Und das ist die Angst, die ich habe, dass also die Kraft, die in der Wende entstanden ist, ja, also dass wir dieses schuldhafte Volk Deutschland, ne, und ich würde auch den Begriff Deutschland und Deutsch auf mich nehmen und auch wieder als was Besonderes sehen, ja, und nicht nur sehen, dass das in die rechte Ecke kommt, sondern ich finde es einfach toll, ja, dass wir das geschafft haben, aus diesem schuldbeladenen Volk zum Volk zu gehen, was überall international anerkannt ist, was die erste Frau ist, hatte, die unsere Regierung geführt hat, die überall gut angekommen ist, ja, das ist auch die Solidarität, die ich mit Frauen habe, mit Frau Merkel, ja, also hallo. Und das sind solche Sachen, die ich einfach auch klasse finde, die wir haben. Und mir ist es ganz wichtig, dass Deutschland ein Kulturvolk wird und bleibt und dass wir aus so einer starken Mitte heraus auch wirklich wieder einzelne, individuelle, ganz verrückte Köpfe finden, Künstler, Performance-Künstler, Schriftstellerinnen und vor allen Dingen die verrückten Frauen, die damals die Stasi besetzt haben.
Vielen Dank, Gabriele Stötzner, Autorin und Künstlerin hier aus Erfurt. Martin Diebes ist bei uns in der Runde wieder Chefreporter der Thüringer Allgemeinen und wir wollen ein bisschen auf die Medienlandschaft in Thüringen hier gucken vor der Wahl. Und wenn ich jetzt so ein bisschen aus Thüringen rausgehe und von draußen auf Thüringen gucke, wir haben ja schon gesagt, den Thüringern sind ganz bestimmte Dinge wichtig, wie Bildung, Wald, medizinische Versorgung, Kriminalität. Aber wenn man von außen auf Thüringen guckt, dann hat man immer so, ja, jetzt bin ich mal ein bisschen böse, ja. Dann gibt es immer den Bratwurst-Effekt, ja, und es gibt den
Klöße-Effekt,
hätte ich auch gesagt, hätte ich nicht vergessen natürlich, haben wir gestern auch gegessen hier, und den Höcke-Effekt. Ist das so ein bisschen ungerecht?
Na, es gibt auch noch den Ramelow-Effekt.
Den Ramelow-Effekt, gut, den haben wir auch schon abgehandelt.
Genau, ja. Also wenn man jetzt die Titelseiten anguckt, auch jetzt in der Taz zum Beispiel vor kurzem, oder dass also Bodo Ramelow, der linke Kretschmann aus dem Osten, tatsächlich die Berichterstattung außerhalb von Thüringen dominiert, neben Höcke. Das stimmt schon. Und die Klischees werden immer mitgeliefert, aber ich glaube, ich habe es jetzt diesmal nicht so stark festgestellt wie bei anderen Wahlen, weil es jetzt wirklich um was geht. Mhm.
Weil Sie die Taz ansprechen, die hat nämlich bei diesem Bratwurstbild, das es da gab vorne auf dem Titel, auch eines konstatiert, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, dass nachdem es so richtig große Aufmerksamkeit gab für Brandenburg, für Sachsen, das Interesse etwas abgeflaut ist, ob dieser Wahl, und das auch als ein bisschen fahrlässig konstatiert und gesagt, nein, hier geht es schon wirklich um viel. Würden Sie das teilen?
Ja, erstmal funktionieren Medien so. Also das war einfach, es sind zwei Wahlen gewesen und mit insgesamt 6 Millionen Einwohnern, das größte Bundesland im Osten, das Pegida-Land Sachsen, da ging es auch darum, ist die AfD auf Platz 1? Dieses Problem haben wir nicht. Das heißt, wir sind kleiner, wir kommen jetzt so ein bisschen hinterher. Es gibt einen gewissen Sättigungseffekt. Und tatsächlich würde ich auch die These teilen, dass das falsch ist, zu sagen, das ist nicht spannend hier, weil Thüringen ist insofern besonders, als dass das einzige Bundesland ist, in dem Linke und AfD, aus CDU-Sicht würde man sagen, die beiden Extreme, dass also links und rechts zusammen eine Mehrheit in den Umfragen gerade bilden und damit eigentlich jede, jetzt sage ich wieder aus CDU-Sicht, bürgerliche Koalition auf der anderen Seite verhindern. Mhm.
Dabei ist ja dieses Land so mittig, wenn ich das jetzt, ich komme jetzt mal wieder mit dem Geografischen, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, da sind wir auch schon so bei Fragen der Gesellschaft, einer im Prinzip grundbürgerlichen, also eigentlich auch grund sozusagen ausgewogenen Gesellschaft.
Naja, also die CDU hat tatsächlich nach der Wende, jetzt nehme ich auch dieses böse Wort oder dieses blöde Wort, das stimmt, das stammt von Egon Krenz, also nach der Friedlichen Revolution und nach dem Beitritt, die CDU immer dominiert. Immer, sag ich so, ungefähr bis 2009, weil dann gab es zum ersten Mal eine rot-rot-grüne Mehrheit schon. Und die war stärker als die Mehrheit dann 2014, nur sie ist nicht realisiert worden, weil damals die SPD noch keine Lust hatte, unter einem linken Ministerpräsidenten zu regieren als Juniorpartner. Das hatte sie vor der Wahl auch ausgeschlossen. Insofern gab es ein ziemliches Hin und Her. Also es ist ein, ich würde nicht sagen, grundkonservatives Land, sondern so wie Sachsen hat mit einer starken CDU, die dann auch repräsentiert wurde durch einen starken Ministerpräsidenten, das war hier Bernhard Vogel, sowie Kurt Biedenkopf in Sachsen. Und als Vogel dann weg war, ging es tatsächlich auch schon langsam immer peu à peu abwärts.
Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent hier in Thüringen. Es gab auch viel Kritik über die Medienberichterstattung vom Westen. Da hat man gesagt, naja, wenn die Medien im Westen über Ostdeutschland berichten, dann haben die immer so ein bisschen Schlagseite. Ja? Es gibt auch eine Umfrage dazu, da taucht das Wort negativ immer ganz besonders oft auch. Auch die thüringische Staatskanzlei hat sich da im September auch mal beschwert, nach dem Motto, der Osten wird immer so negativ dargestellt. Ist das ein Klischee? Hat sich das nicht verändert in den letzten Jahren?
Naja, das Interesse am Osten war bei den großen Medien, bei den großen Zeitungen im Westen gerade nicht besonders groß, weil man merkt, man hatte auch keine Leser hier im Osten. Also FAZ, Süddeutsche und so weiter hatten kaum Leser im Osten, deswegen wurde auch wenig berichtet von hier. Und natürlich wurde dann berichtet, wenn was Großes passiert ist. Also wenn wieder es irgendwo einen Anschlag gab, wenn ein Ausländerwohnheim gebrannt hat, wenn Pegida auf den Plan kam, da wurde berichtet. Und das waren natürlich dann immer die negativen Dinge. So funktionieren ja Medien wiederum auch, muss man ja sagen. Aber in den letzten Jahren ist das Interesse deutlich gewachsen. Man merkt es auch personell. Also es sind mehr Kollegen jetzt hier. Die Zeit berichtet sehr stark. Die Zeit im Osten macht eine tolle Arbeit, finde ich, in Leipzig. Die Süddeutsche ist stärker vertreten hier. Und ich glaube auch, unsere Arbeit hier wird stärker nachgefragt. Also das Interesse, was hier passiert, wird größer, weil es sich eben halt die Stimmung, die es hier gibt, inzwischen auch in Wahlergebnissen manifestieren. Und da guckt man dann schon mal genauer hin.
Henry Bernhard, seine Einschätzung hier, unser Landeskorrespondent von Deutschland, von Kultur, Martin Debes. Wir waren hier in dieser Runde gemeinsam, geben jetzt gleich ab nach Berlin. Für die Nachrichten sind dann aber nicht weg. Und dann müssen wir nach 13 Uhr nochmal ein bisschen über einen gewissen Herrn Höcke reden.
Und das machen wir hier aus dem Café am Erfurter Dom, aus dem Café Hilgenfeld. Und wir haben auch noch geladen hier Matthias Quent, Rechtsextremismusforscher, Direktor vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Zwei Tage vor der Landtagswahl in Thüringen. Wollen wir natürlich wissen, Björn Höcke, wir haben über ihn gesprochen, AfD, bestimmt er den Wahlkampf?
Er überschattet den Wahlkampf. Er schafft es tatsächlich, die Außenwahrnehmung des Thüringer Wahlkampfes sehr stark zu dominieren mit seiner exzentrischen Art und Weise, seiner extremistischen Art und Weise. Und das überschattet auch ein bisschen, dass sein Flügel sich in der AfD weitgehend durchgesetzt hat. Das Problem heißt nicht nur Björn Höcke. Mhm.
Henry Bernhard ist auch weiterhin an unserer Seite, Landeskorrespondent von Deutschland von Kultur in Thüringen. Der Höcke-Komplex. Mal eine journalistische Frage. Wie nah kommt man an ihn und an diese AfD eigentlich ran, auch für die Berichterstattung?
Also auf die Veranstaltungen kann man gehen. Die sind ja öffentlich, die Demonstrationen und die Wahlkampfveranstaltungen. Es gibt einige, auch auf die Parteitage können wir gehen, können die uns anhören. Und da kriegt man ja eigentlich auch sozusagen die ganze Propaganda, möchte ich es jetzt mal nennen, in diesem Fall auch mit. Interviews gibt mir Björn Höcke schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Inzwischen spricht er fast gar nicht mehr mit Journalisten, weil er vermutlich keine kontroversen Fragen mehr haben möchte. Aber in Interviews war er ohnehin immer eher weichgespült. Von daher kriegt man ihn doch am besten auf den Veranstaltungen.
Einschätzung von Henry Bernhard. Wir werden gleich ausführlicher darüber sprechen. Es gibt nämlich auch eine aktuelle Meinungsäußerung des CDU-Spitzenkandidaten. Da bin ich mal ganz gespannt, wie Sie die einschätzen, wie hilfreich die ist in diesem Wahlkampf. Die Aussage, die ich gerade schon kryptisch angekündigt habe, Björn Höcke ist ein Nazi. Der AfD-Spitzenkandidat hier in Thüringen sagt nicht die Antifa, die sagt es wahrscheinlich sowieso, das sagt Mike Moring, der CDU-Spitzenkandidat. Bei uns ist der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, Matthias Quent. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gut, dass ein CDU-Spitzenkandidat so deutliche Worte findet oder polarisiert das weiter?
Na, zunächst mal sollte auch Mike Moring als Demokrat auch ein Antifaschist sein, wenn auch nicht Antifa, aber doch ein Antifaschist als Demokrat im Sinne des Grundgesetzes. Und man findet ja bei Björn Höcke durchaus diverse Anleihen an den Nationalsozialismus. Er bezieht sich in seinen Reden auf Josef Goebbels, wenn er etwas spricht von den Schafen und den Wölfen, verschiedene Äußerungen. Andererseits steht er historisch eher in der Tradition der sogenannten konservativen Revolution, der neuen Rechten, die sich also auf die 1920er Jahre bezieht, auf die völkischen Bewegungen, die den Nazis zuvorkamen. Ich nenne Björn Höcke eher einen Brähfaschisten, also in der Tradition derjenigen stehen, die den Faschisten den Weg bereitet haben.
Mhm. Henry Bernhard, Landeskorrespondent hier für Deutschland und Kultur in Thüringen. Das war jetzt von Herrn Quent so eine inhaltliche Einordnung, aber mit Blick auf die Debatte und die politische Debatte, ist das etwas, was noch einen polarisierten Wahlkampf noch mehr anheizt?
Naja, also Mike Moring steht ja auch nicht alleine damit. Also vor einigen Wochen hat das Amtsgericht in Südthüringen verkündet, dass es durchaus nicht falsch sei, Björn Höcke auch als Faschisten zu bezeichnen, dass es nicht abwegig sei, das zu tun. Und selbst sein eigenes Bundesschiedsgericht hat, wie heute die Thüringer Allgemeine berichtet hat, jetzt festgestellt in einem Urteil, dass Björn Höcke und der Flügel selbst dazu beigetragen haben, dass sie als rechtsextrem wahrgenommen wird, diese Partei. Also da ist schon was dran. Ob man jetzt das Label Nazi oder Faschist dran kleben muss, ist mir relativ egal. Aber in all seinen Äußerungen in den letzten Jahren, auch in seinem Buch, hat sich Björn Höcke doch schon als Rechtsextremist kenntlich gemacht, würde ich mal sagen.
Wenn wir von der Person Höcke mal ein bisschen abrücken und auf die AfD insgesamt gucken, meinetwegen auch auf die Funktionsträger oder auf die Wähler, und da klingelt mir sofort im Ohr auch die Äußerung der linken Landeschefin Susanne Henning-Welsow, die vor kurzem gesagt hat, es wäre richtig, wenn man aktive Polizisten, also Polizisten, die aktiv bei der AfD mitarbeiten, die sollte man aus dem Staatsdienst entlassen. Henry Bernhard, geht das nicht zu weit?
Ich denke, das geht zu weit, denn dann sind wir sozusagen wieder eigentlich in den 70er Jahren zurück beim radikalen Erlass. Genau. Und selbst Bodo Ramelow war ja selbst jahrelang gegen diesen radikalen Erlass, hat sich immer wieder dagegen ausgesprochen, wurde auch vom Verfassungsschutz lange Jahre beobachtet. Und jetzt Menschen aus der Polizei sozusagen rauszuwerfen, ohne dass sie sich konkret etwas zu Schulden kommen lassen haben, finde ich schon bedenklich. Also das ist Wahlkampf.
Matthias Quent, wie schätzen Sie das ein?
Also ich sehe das etwas komplizierter tatsächlich, die Problematik, denn wir haben das Problem, dass wir ja neben dem parlamentarischen Rechtsextremismus, der sich in der AfD widerspiegelt, auch einen gewaltförmigen, einen rechtsterroristischen Rechtsextremismus, der bis in Behörden hineinreicht, siehe Nordkreuz, siehe das Netzwerk Hannibal. Wir haben das Problem, dass es gerade hier in Thüringen, aber nicht nur hier, das ist in Hessen nach dem sogenannten NSU 2.0 ein ähnliches Problem, dass Menschen, die von Rechten angegriffen werden, kein Vertrauen in die Polizei haben, wenn sie wahrnehmen, dass es A, rechtsextreme Unterwanderungen auch in der Polizei gibt und dass es B, AfD-Politiker gibt, die bei der Polizei arbeiten. Aber das bedeutet, man muss zumindest sehr genau prüfen, ob diese Personen, die einerseits einer zumindest verfassungswidrigen Partei angehören und dort aktiv sind, ob die im Dienst der Verfassung dienen oder nicht dann doch, wie das in Hessen der Fall gewesen ist, sogar persönliche Informationen
preisgeben. Aber deshalb wäre es doch gerade wichtig, wenn wir schon bei Differenzierung sind und wenn wir genau hinschauen, wer was tut, dass man nicht so eine generelle Aussage trifft, nach dem Motto, jeder, der bei der AfD ist, hat bei der Polizei nichts zu suchen. Ist immerhin eine demokratische.
Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte eine Differenzierung. Das heißt, nicht so pauschalisieren, aber auch nicht zu sagen, das ist alles unbedenklich, sondern man muss natürlich rechtsstaatlich, das ist aber, das weiß auch Susanne Henning-Welsow, dass man in einem Rechtsstaat eine Einzelfallprüfung machen muss, in jedem Fall, dass so pauschal nicht operiert werden kann. Aber das ist doch die Mitgliedschaft in der AfD. In Thüringen ist der Flügel die AfD, also in einer rechtsextremen Partei, dass das ein hinreichender Anhaltspunkt ist, um mal zu überprüfen, ob das mit der Verfassungskonformität, mit den Beamtenpflichten der Fürsorge, ob das noch gegeben ist.
Naja, wir haben jetzt quasi den akustischen Kontrast hier gleich auf dem Domplatz an uns vorbeiziehen. Das ist eine Fridays for Future Demonstration, die sich hier gerade formiert. Wir bleiben mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, am anderen Ende des politischen Spektrums, aber nochmal bei der AfD und bei der Frage, also auch allein die Tatsache, dass natürlich das ein Thema ist, Polizisten bei der AfD, zeigt ja, wie breit die AfD auch in der Bevölkerung Rückhalt hat. Wir sehen das durch Wahlergebnisse, wir sehen das jetzt bei den Umfragen. Und da auch immer wieder, zumindest aus meiner Sicht, mit diesem interessanten Widerspruch, dass man eine sich radikalisierende AfD sieht, gerade die Person Höcke, ja bundesweit sozusagen die Symbolfigur für die Radikalisierung der AfD, wo man ja vermuten müsste, das beeindruckt eine Wählerschaft, eine Anhängerschaft, vielleicht eher den gemäßigten Teil, auch diejenigen, die vor allem Protest ausdrücken wollen. Aber wir sehen es nicht. Die Umfragen sind sehr stabil, über 20%. Können Sie das erklären, Herr Quent?
Ja, das ist nicht so überraschend, wenn man sich die Rechtsextremismusforschung der vergangenen Jahrzehnte anschaut. Es gibt in Thüringen den Thüringen-Monitor, der seit 2001 regelmäßig attestiert, dass in Thüringen ein Viertel etwa der Bevölkerung, 20-25%, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild aufweisen. Wir haben eine Diskussion, die dazu tendiert, dass AfD-Wählen als Protest zu verharmlosen und die Aspekte wie Rassismus, wie Nationalismus, Sozialdarwinismus, problematische Einstellungen, die eben nicht nur in den Köpfen von ein paar kurzhaarigen Extremisten existieren, sondern in der Mitte der Gesellschaft, das wurde viel zu lange ignoriert und nicht gesehen. Und das ist auch ein Grund dafür, dass trotz dem Umstand, dass Björn Höcke selbst in seiner eigenen Wählerschaft sehr unbeliebt ist, das doch nicht ausreicht, um Menschen dazu zu bringen, dann doch nicht AfD zu wählen, jedenfalls nicht in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Wir haben eine Studie gemacht vor einigen Wochen, eine repräsentative Analyse in Thüringen, die zeigt, 71% der Thüringer AfD-Wählerinnen sagen, die Partei ist nicht zu rechts oder zu links, sondern sie ist genau richtig. Mhm. Und das zeigen auch verschiedene andere bundesweite Studien, dass man schon davon ausgehen muss, dass 2/3 der AfD-Wählenden keineswegs aus einem diffusen Protest allein heraus die Partei wählen, sondern dass sie mit zentralen Grundmustern dieser antiliberalen und demokratiefernen Partei übereinstimmen.
Die AfD hier in Thüringen liegt fast gleich auf mit der CDU bei 4,25%. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass Ihr Spitzenmann, Höcke, doch ziemlich nervös ist. Trügt der Eindruck?
Höcke ist nervös, er ist vor allem auch angezählt, innerparteilich angezählt. Er hat Feinde, die ihm von der Macht fernhalten wollen, die ihn als lästig, als ein Problem ansehen, weil er das Ansehen der AfD im öffentlichen Raum ebenso beschädigt. Hinzu kommt, dass er als ungeduldig gilt. Selbst anderen des rechtsradikalen Flügels gilt er als zu ungeduldig, zu extrovertiert. Deren Strategie ist eine andere. Die wollen lieber langsam einsickern und Stück für Stück die Position übernehmen. Das heißt, es ist im Grunde eine strategische, auch eine machttaktische Differenz. Das ist gar nicht so sehr inhaltlich. Es sind gar nicht so sehr die inhaltlichen Positionen. Da bekommt er ja regelmäßig auch Rückendeckung von einem Herrn Gauland, von anderen aus der Parteispitze. Aber er ist zu ungeduldig. Er wird als ein Hauptgrund gesehen, warum die AfD nicht koalitionsfähig ist. Damit schwimmt aber auch immer die Gefahr mit, wenn er nicht mehr da ist, ist die AfD dann eine andere, eine bessere Partei. Und ich denke, das muss man unter demokratiepolitischen Aspekten in Frage stellen.
Mhm. Matthias Kent, was ich interessant finde in dem Zusammenhang, wir haben ja gerade darüber gesprochen, trotz dieses Streits, die AfD ist einigermaßen stabil in Umfragen, auch bei Wahlen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Man könnte fast sagen, es ist eigentlich egal, welche Strategie sie verfolgen, welche Personen vorne stehen, das funktioniert. Und Sie haben es ja auch gerade mit Zahlen belegt. Die Leute, die AfD wählen, finden das mehrheitlich politisch richtig, wofür die AfD steht. Jetzt frage ich mich, was haben die eigentlich vorher gemacht, bevor es die AfD gab?
Ja, das wissen wir aus vielen Studien. Die waren überwiegend im Bereich der Nichtwähler verortet. Die sind nicht zur Wahl gegangen. Dann haben sie sich auf die demokratischen Parteien verteilt, in Thüringen insbesondere CDU und Linkspartei, sind von dort zur AfD gegangen. Aber wie gesagt, und das ist auch ein zentraler Impuls.
Und die haben NPD gewählt, wenn ich das mal einfügen darf.
Martin Lebes, also, Chefreporter der Thüringer Allgemeinen,
also auch noch in unserer Runde natürlich. Wir hatten in Thüringen fast 4% NPD, in Sachsen waren sie im Landtag. Das heißt, die Wähler sind auch zur AfD gegangen.
Aber bei der großen Mehrheit, die eben nicht bei der NPD waren, sondern anderswo auch im Bereich der Nichtwähler. So schwierig und anstrengend das jetzt ist politisch, wir haben über die Regierungsmehrheiten gesprochen, wie schwierig die zu finden sind, muss man da nicht erstmal sagen, gut, dass das so weit im politischen Diskurs ist, dass man sich damit jetzt offen auseinandersetzt, denn das waren dann ja offenbar Menschen, die weitgehend in der Demokratie bis dahin politisch heimatlos waren in den Parlamenten.
Sie waren weitgehend heimatlos, das heißt, dass sie bisher nicht erreicht werden konnten und sie werden auch jetzt nicht erreicht. Daraus muss man Schlussfolgerungen ziehen für demokratische Politik und sich überlegen, ob es überhaupt möglich ist, große Teile dieses Spektrums zurückzugewinnen, wie das die CDU, aber auch die SPD in Teilen versucht hat im Wahlkampf. Aus meines Erachtens nach demokratisch löblich ist, aber letztlich ziemlich aussichtslos. In letzter Konsequenz kann man das natürlich völlig richtig als demokratisch legitimiert auch wahrnehmen. Das ist es auch. Es ist gut, dass die Auseinandersetzung jetzt in den Parlamenten stattfinden. Das gilt auch für die Bundesebene. Ich finde es sehr gut, dass sich jetzt im Ältestenrat des Bundestags darüber ausgetauscht werden muss, dass Rassismus eben nicht 1945 aufgehört hat zu existieren. Das bedeutet, es kommen Spannungen, die in Wirklichkeit schon viel länger in der Gesellschaft vorhanden sind, endlich in die politische Aushandlung. Das Bittere ist natürlich, dass viele Wissenschaftlerinnen, auch Aktivisten, Politikerinnen, auch Journalistinnen natürlich seit Jahrzehnten davor gewarnt haben, dieses Potenzial immer wieder angemahnt haben und man das, was hätte gemacht werden können, um diese jetzigen Folgen zu verhindern, nicht gemacht wurde oder nicht genug gemacht wurde. Und jetzt stehen wir so vor einer Situation, die in Thüringen ja durchaus ernst ist, nämlich an einem Scheideweg. Okay. Gibt es weiterhin eine positive, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politisch-kulturelle Entwicklung oder gibt es einen großen reaktionären Rückschlag, wenn nämlich der AfD gelingt, durch die Verhinderung von Regierungsmehrheiten das Land im Grunde politisch für einige Zeit lahmzulegen und damit
gut, dazu muss man aber dazu sagen, ja, auch die CDU hat da wahrscheinlich auch ihren Anteil, auch die anderen Parteien, Matthias Debes, Chefreporter der Thüringer Allgemeinen. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die Wählerklientel. Es ist mit Sicherheit richtig, dass wir auf die extremistischen Phasen, auch Äußerungen der AfD hinweisen. Sie sagt aber auch ja viele andere Dinge. Nicht umsonst wirkt sie ja interessant für 24% der Bevölkerung. Was beobachten Sie, wenn Sie Wahlkampfauftritte auch von Björn Höcke beobachten hier im Wahlkampf? Wie reagiert das Publikum? Was fasziniert Sie?
Also ich glaube, es gibt... Man muss differenzieren bei den AfD-Wählern. Ich glaube, ich stimme Herrn Quent völlig zu, dass da ein großer Anteil der AfD-Wähler auch in Thüringen überzeugte AfD-Wähler sind, die AfD wählen, weil sie entweder früher nicht gewählt haben oder sie haben die NPD gewählt oder sie haben die PDS gewählt oder Linke gewählt, aber mehr aus dem Gefühl heraus, dass sie irgendwas gegen die da oben machen wollen. Aber es gibt eben auch einen großen Anteil, also ich weiß es nicht,
ein Drittel.
Sie haben die Zahlen.
Nein,
die
haben ja, den Fachmann hier. Nein, ja gut, also das, Ich würde mal sagen, ich würde das immer so Hälfte-Hälfte sehen. Also es gibt sozusagen einen Anteil, das sieht man auch im Thüringen-Monitor, das ist diese Langzeitstudie ganz gut, dass es so diesen 10-prozentigen Anteil gibt in Thüringen, wo man also Extremisten vermuten darf. Und es gibt dann über den Bereich hinaus Leute, die zu diesen Ansichten tendieren. Und diese Leute sind, glaube ich, rückholbar. Und für die, um diese Leute kümmern sich auch CDU und SPD im Wahlkampf.
Machen Sie das gut?
Ich wollte gerade sagen, tun Sie es wirklich? Ja, und machen Sie es gut?
Naja, also natürlich, wenn man die Ergebnisse anschaut, machen Sie es nicht gut vom Resultat her.
Aber ich meine jetzt auch erstmal so von der innerlichen Ansprache,
aber ich glaube tatsächlich, also gerade zum Beispiel, ihr macht mal Wolfgang Tiefensee, der versucht das rhetorisch jedenfalls sehr stark.
Von der SPD ist der Wirtschaftsminister. Genau,
der war früher Bundesverkehrsminister und ist jetzt in Thüringen gelandet, weil er mal in Gera geboren wurde, vor langer, langer Zeit. Und Wolfgang Tiefensee versucht zum Beispiel beim Thema Klimapaket sehr stark die Linie zu fahren, zu sagen, ja, wir brauchen das alles. Die Friday for Future Demonstranten, die ja gerade hier vorbeigelaufen sind, haben recht. Aber wir müssen an den Pendler denken, wir müssen an die Leute auf dem Land denken, wir müssen an die sozial Schwachen denken. Und dieses Narrativ, das ist ja nicht neu, sicher nicht. Die SPD hat ja immer schon für sozial Schwache sich eingesetzt, aber wird noch viel stärker betont als früher. Mhm.
Genau, und das Thema abgehängt, das beschäftigt uns ganz besonders.
Jener wäre natürlich auch schon ein ganz gutes Stichwort, Nana Brink, wenn man das Stichwort abgehängt aufgreift, das du gerade genutzt hast, denn das wurde ja vom ICE-Netz ein bisschen abgehängt, Erfurt profitiert. Wir wandern mal geografisch ein bisschen weiter in Thüringen und
genau,
landen.
Genau, die Wirtschaft haben wir dann später noch.
Und ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen bei Roland Krischke, dem Direktor des Lindenau-Museums in Vladivostok. Nein, Vladivostok war ein falsches Stichwort, aber Sie haben das
unsere Sorge. Ich sage immer gerne Vladivostok, ja? Aber es ist natürlich Altenburg.
Ja.
Noch in Thüringen.
Noch in Thüringen, genau, weil wir müssen verschiedene Missverständnisse auflösen. Ich glaube, ein großes ist durch die gewisse zu einer gewissen großen Stadt, die zu Sachsen gehört, dass viele denken, Altenburg sei in Sachsen.
Naja, also man muss es natürlich historisch sehen. Historisch gehört Altenburg ganz klar zu Thüringen. Es gab ja mal ein Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg, wie der Name schon sagt, ist da Altenburg ganz klar in Thüringen dran. Verändert hat sich diese Sichtweise dann zu DDR-Zeiten. Da gehörte Altenburg zum Bezirk Leipzig und tatsächlich hat sich die Bevölkerung nach der Wende auch für Sachsen ausgesprochen, wurde aber politisch überstimmt.
Oje, oje. Nächstes Missverständnis. Altenburg, ich glaube, wenn man etwas mit Altenburg verbindet, dann sind es die Spielkarten. Aber es gibt noch sehr viel mehr, unter anderem bei Ihnen im Museum.
Also ich nenne das immer die Altenburger Trümpfe und wir haben davon eine ganze Menge im Ärmel. Und der größte Trumpf ist sicherlich mein Lindenau-Museum. Es ist einer von vier Leuchttürmen in Thüringen. Also kulturellen Leuchttürmen gibt es vier, Eisenach, Gotha, Weimar und eben das Lindenau-Museum in Altenburg. Mhm. Mit vor allem der sagenhaften Italienersammlung, 180 italienische Tafelgemälde, die größte Sammlung außerhalb Italiens dieser Art.
Und findet das Publikum zu Ihnen?
Eigentlich noch nicht. Also ich bin ja auch erst seit 2016 da, insofern kann man es dem Publikum nicht verdenken.
Wir reden jetzt nicht über Ihren Vorgänger. Henry Bernhard ist auch weiterhin in unserer Runde, unser Landeskorrespondent für Deutschlandfunk Kultur hier in Thüringen. Das ist natürlich bei allen Wahlen, die wir jetzt in letzter Zeit betrachtet haben, die waren nun mal geografisch in diesem Jahr, vor allem in Ostdeutschland, immer wieder ein Thema, diese Frage der abgehängten Region. Gibt es da Landstriche, die im Prinzip so ja, dünn besiedelt sind mittlerweile oder so weit weg auch von der Verkehrsinfrastruktur, von Arbeitsplätzen dergleichen, dass da wirklich sich auch was verschiebt. Ist das ein Befund, den man für Thüringen auch machen kann?
Das gibt es schon. Man sieht das ja an den Arbeitslosenzahlen. Die sind in Südthüringen, wo es an Bayern grenzt, da haben wir Arbeitslosenzahlen von 2-3%. In anderen Regionen kommen wir bis auf 7-8%. Also da sieht man schon, dass sich da was differenziert. Das sind dann auch die Regionen, wo viele Menschen weggegangen sind, wo es kaum noch junge Leute gibt und wo eine Infrastruktur auch nicht zusammenbrecht, aber wirklich dünner wird und wo dann weniger Busse fahren, wo es keine Läden mehr gibt und wo die Leute sich dann durchaus dann auch wirklich abgehängt fühlen, weil viele Dinge dort einfach nicht mehr stattfinden, die es woanders gibt in der Stadt.
Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums in Altenburg. Sie haben einen wahren Schatz, wie Sie so wunderbar eben gerade bekannt haben. Mein Museum, was gibt es Schöneres, wenn man das als Museumsleiter sagt. Fühlen Sie sich auch nicht gewürdigt?
Doch, muss ich durchaus sagen, dass wir gewürdigt werden. Also in der Tat ist es so, dass man im Ostthüringen, im Altenburger Land, das ja so ein bisschen der Blinddarm Thüringens zu sein schien, das Gefühl lange hatte, dass man abgehängt war. In den letzten Jahren hat sich wirklich sehr viel verändert. Wir haben im Moment unglaubliche Investitionen in Altenburg. Das Theater wird mit über 10 Millionen saniert. Und wir haben das Glück, dass wir vom Bundestag und vom Freistaat Thüringen zusammen 48 Millionen Euro bekommen und damit endlich
die Sammlung ihres Wertes gemäß präsentieren können nach einer Sanierungsphase.
Also ist es vielleicht sogar gut, dass Sie in der Provinz, wobei Provinz wird immer gesagt, das ist was Negatives, es ist ja eigentlich gar gesagt. Nichts. Nein, es kommt ja immer darauf an, wie man es belegt. Es kann ja auch sehr positiv sein, aber es ist weit weg von einer großen Stadt, aber es ist ja vielleicht von Vorteil. Sie haben ja mal gesagt, Leipzig ist eigentlich unser Vorort, nicht?
Ja, also ich würde bei Provinz entschieden widersprechen. Das ist ja so, wenn man von Erfurt blickt, mag Altenburg weit weg sein. Wir sind die einzige Thüringer Stadt an einer Metropole mit direktem S-Bahn-Anschluss nach Leipzig. Und Leipzig wird sich noch sehr darüber freuen, dass dieser S-Bahn-Anschluss da ist. Denn nur so kann es endlich mal zu einem Schloss kommen, nämlich in Altenburg. Leipzig hat ja bekanntermaßen nur ein Schlösschen.
Deshalb ist es ja, darauf wollte ich hinaus, vielleicht gerade von Vorteil, dass das Museum da liegt, wo es liegt.
Ich denke auch. Also wir sind eine der Thüringer Residenzstädte und sicherlich die mit dem größten Potenzial, weil es Altenburg noch am unbekanntesten ist. Und das wird auf lange Sicht unser Vorteil sein.
Stichwort große Städte, Henry Berner. Das ist schon auch charakteristisch für Thüringen, dass das eigentlich ein Bundesland ist, ohne so die ganz bestimmenden, klaren Metropolen, oder? Metropole ist ein großes Wort jetzt, aber große Städte.
Ja, also wirklich Metropolen gibt es überhaupt nicht in Thüringen. Also Erfurt mit 200.000 ist die größte Stadt. Dann haben wir Weimar, Jena, Gera, Gotha, Eisenach. Aber das sind alles jetzt nicht die ganz großen Städte.
Aber 100.000 ist mal eine Großstadt, habe ich gelernt.
Sicher schon. Aber es ist nicht zu vergleichen mit Leipzig, Dresden oder gar Berlin. Also es ist schon was anderes. Und deshalb ist Thüringen halt auch anders strukturiert als andere Bundesländer und ist ländlicher und ein bisschen beschaulicher in manchen Dingen auch. Ja.
Wird denn die Politik, wir haben es jetzt gerade schon gehört, Herr Krischke, von Ihnen, dass Sie den Eindruck haben, da bewegt sich was. Und wir haben jetzt viel gesprochen auch über die politische Gesamtlage. Es gab den Versuch einer Gebietsreform. Hasko Weber, der in der ersten Stunde hier war, der hat gesagt, die ist eigentlich dringend nötig. Also, dass man eben aus den vielen kleineren Kreisen, Kreisverbandstädten, größere Einheiten macht, was gescheitert ist bei der Bevölkerung, was nicht ankam, was zurückgezogen wurde. Weil es ja offenbar auch so ein Bedürfnis gibt, doch irgendwie überschaubare Räume zu haben. Ist das einigermaßen intakt und gesund in Thüringen, Herr Krischke?
Also ich glaube, es geht nicht nur um überschaubare Räume, es geht auch um historische Zusammenhänge. Und Thüringen zeichnet sich dadurch aus, dass es eben aus 7 Herzogtümern entstanden ist, die in den Köpfen sicherlich noch da sind. Und die lebendig zu halten, ist ganz wichtig. Wir haben das in vielen Fällen im Moment noch nicht so. Also, dass zum Beispiel auch gerade im Tourismus nach außen viel mehr auf diese Vielfalt gesetzt wird. Wir sind gewissermaßen die Toskana Deutschland und wuchern nicht mit diesen Funden, die wir in diesem Falle
auch ganz gerne haben. Naja, bei italienischen Tafelbildern passt das ja eigentlich fantastisch.
Aber ich glaube,
fehlt nur noch das Wetter dazu, ja, ein bisschen, oder?
Ich glaub, Müssen mal schauen, wie es gerade in Altenburg ist.
Ja, aber ich glaube, Herr Krischke, Sie haben auf jeden Fall Lust gemacht, einem bundesweiten Publikum, das uns ja hier heute lauscht, live aus Erfurt, 2 Tage vor der Landtagswahl auch mal nach Altenburg zu kommen. Was haben Sie gerade aktuell präsentiert in Ihrem Lindenau?
Wir haben im Moment 3 Sonderausstellungen. Wir haben Gerhard Altenburg-Preisträger Hermann de Vries. Wir haben eine Ausstellung über besondere Frauen der Antike und es wird die Berliner insbesondere freuen, dass wir das Humboldt-Forum bereits in Thüringen eröffnet haben. Wir haben eine Ausstellung Humboldt hoch 4, 4 kleinere Ausstellungen zu Humboldt im Altenburger Land.
Eine Besonderheit vielleicht, was heißt Besonderheit? Eigentlich sollte es 30 Jahre überhaupt gar keine Besonderheit mehr geben. Aber es ist eine Erwähnung, weil wir uns natürlich bemüht haben, hier Gäste und Leute aus Thüringen zu kommen. Sie sind ja gar kein gebürtiger Thüringer. Ist Ihnen das irgendwann mal begegnet in der letzten Zeit, dass man Ihnen das, weil Sie so jetzt beherzt aus der Geschichte erzählt haben, haben Sie das quasi schon angenommen?
Das Thüringer Wesen, oder?
Ja.
Ja, schon. Also ich muss sagen, ich war ja längere Jahre in Gotha, war dann nochmal abtrünnig in meiner Heimatstadt in Heidelberg und habe dann wirklich festgestellt, dass ich mein Herz nicht in Heidelberg, sondern in Thüringen verloren habe. Und da ist es rotes mittlerweile als grünes Herz in Deutschland ganz gut.
Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums in Altenburg. 2 Sachen halten wir fest. Man muss nicht in die Toskana fahren, das haben Sie. Und man muss eigentlich auch nicht in Berlin aufs Humboldt-Forum warten, haben Sie auch schon. Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Dankeschön.
Sprechen wir über die Wirtschaft. Zusammen mit Martin Debes, Chefreporter der Thüringer Allgemein, und unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Es gibt ja immer so die Konkurrenz zwischen Sachsen und Thüringen, wenn es darum geht, wer hat eigentlich den größten Erfindergeist. Da geht es immer um Bildung, PISA, die Thüringer Sachsen ganz vorne mit dabei. Da geht es um Innovationen, da sagt man in Sachsen zum Beispiel, naja, wir haben ja den BH erfunden und das Mundwasser.
Ah, echt?
Ja, Corbina, okay. Erstaunt, sicher, was man so alles entdeckt. Ja, dann sagen die Thüringer immer wieder, ja, aber die MP3-Technik, die haben wir erfunden, und einen sturmsicheren Dachziegel. Ja, finde ich ja in heutigen Klimalagen auch nicht ganz unwesentlich. Also, wer hat den größeren Erfindergeist, wer hat die Nase vorn in der Wirtschaft? Martin Debes, die Wirtschaft hier in Thüringen steigt 1,5%, trotz oder wegen Rot-Rot-Grün?
Also ich glaube, die Wirtschaftsentwicklung war in den letzten 5 Jahren
relativ konstant im Vergleich zu dem, was in früheren Jahren der Fall war. Also man kann also nicht sagen, dass unter Rot-Rot-Grün es jetzt einen Wirtschaftsabschwung in Thüringen gegeben habe. Im Gegenteil, wir haben profitiert von der gesamtkonjunkturellen Lage, die sehr gut war, und die Einnahmesituation war auch sehr gut. Herr Moring, der CDU-Spitzenkandidat, verweist ja immer gerne darauf, dass die Rot-Rot-Grün 5 Milliarden Euro in der gesamten Legislaturperiode mehr Einnahmen hatten als frühere Landesregierung. Das ist viel Geld in Thüringen. Damit konnten sie im Prinzip ausgeglichene Haushalte vorlegen, viel Geld ausgeben und trotzdem Schulden tilgen. Was die Wirtschaft betrifft in Thüringen, die kann man mit Sachsen insofern nicht so gut vergleichen, weil wir viel kleinteiliger sind als Sachsen. Sachsen hat zumindest ein paar große Ansiedlungen mitbekommen, durch auch geschickteres Agieren, Kurt Biedenkopf damals. Wir haben ein bisschen Opel in Eisenach. Wir haben noch von...
Ja, Sie haben Lothar Späth gehabt.
Wir haben Optik, es waren um die 20.000 Beschäftigte bei Zeiss. Jetzt können Sie mal gucken, wie viele da noch sind, und auch bei Jena Optik. Das heißt also, es gab natürlich einen unheimlichen Schrumpfungsprozess auch in Jena, wobei sich Jena dann danach gut entwickelt hat, das muss man sagen. Jena ist auch das wirtschaftliche und Innovationszentrum in Thüringen. Aber die Wirtschaft ist sehr kleinteilig. Wenn man zu Sachsen jetzt nochmal vergleicht, die Arbeitslosigkeit ist niedriger. Das liegt aber an den Pendlern vor allen Dingen, weil wir viele lange, weite Grenzen nach Niedersachsen, nach Hessen und nach Bayern haben.
Ja, genau, die lange Grenze, also das zeigt ja auch die zentrale Lage. Ist denn da etwas, wenn man das nochmal politisch betrachtet, wo man sagen muss, da müsste eine solche Rot-Rot-Grüne oder welche Landesregierung es auch immer ist, aber im Rückblick die Rot-Rot-Grüne und dann die künftige was tun? Oder ist es auch im Prinzip so diese allgemeine wirtschaftliche Lage, mit der man irgendwie hantieren muss?
Na, ich glaube, es gibt bis auf so ein paar Nebenkriegsschauplätze, Vergabegesetz, also Vergabemindestlohn und sowas, gibt es eigentlich einen riesigen Konsens zwischen den Parteien, was gemacht werden muss, nämlich wir brauchen mehr Forschung und Entwicklung, wir brauchen mehr Wertschöpfung und mehr Eigenkapital, um für die Unternehmen sozusagen die strukturellen Nachteile, die immer noch existieren, auszugleichen. Und da ist natürlich, muss man immer wieder sagen, der Bund gefordert, weil das kann Thüringen allein überhaupt nicht stemmen. Nicht mit den Finanzen, aber auch nicht mit den technischen Möglichkeiten, die so eine Landespolitik bietet. Das heißt, hier ist auch im Prinzip der Konsens, der weit über Thüringen hinausreicht, der Ostministerpräsidentenkonferenz. Die Forderungen, die an die Bundeskanzlerin immer übergeben werden, alle halben Jahre wieder, werden von allen Ministerpräsidenten parteiübergreifend, ob nun SPD, CDU oder Linke, geteilt. Da gibt es einen völligen Konsens, und den Konsens gibt es, Wahlkampf hin oder her, in Thüringen eigentlich auch.
Okay, jetzt komme ich mit dem bösen Gedanken, der manchmal vor Wahlen ja aufkommt, ist es eigentlich auch egal, wer regiert.
Es ist nicht egal, wer regiert, in Thüringen auf jeden Fall nicht, weil wir ja gehört haben, dass es erstens eine Vierparteien-Variante gibt, jetzt hätte man von ideologischen Unterschieden ganz abgesehen, dass es eine Vierparteien-Koalition möglich ist, die instabiler wäre als eine Dreiparteien-Koalition.
Also wir nennen ihn nochmal, das wäre CDU, SPD, Grüne, FDP.
Das ist die sogenannte Zimbabwe-Koalition nach den Farben
des Landes. Aber bald alle
durch, ja, genau, Ghana passt auch, glaube ich.
Okay.
Und es gibt halt Rot-Rot-Grün. Oder es gibt eine Minderheitsregierung, eine mögliche, oder es gibt gar nichts, oder es gibt Neuwahlen. Insofern ist es natürlich die Wahlentscheidung schon strategisch einfach sehr wichtig. Inhaltlich unterscheidet sich beim Thema Wirtschaft wirklich nicht stark, muss man sagen.
Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent hier, wenn Sie durch die Lande reisen, wie nehmen Sie denn die Stimmung eigentlich in der Bevölkerung wahr? Haben die Leute den Eindruck, irgendwie, es geht uns eigentlich gut? Ist der Thüringer zufrieden oder beklagt er sich eher über die wirtschaftliche Situation? Eigentlich geht es ihm doch gut.
Das Interessante ist ja, dass es ihm statistisch gut geht, aber er dennoch jammert und meckert. Also das Phänomen haben wir ja anderswo auch. Das kann man hier auch beobachten, und auch sei es jetzt die Wirtschaft, sei es die Meinungsfreiheit und so weiter. Es wird beklagt, uns geht es schlecht, aber wenn man sich sozusagen das mal ganz formal statistisch anschaut, ist dieser Effekt eigentlich nicht so da.
Also wenn wir schon bei den Umfragen sind, das Interessante ist immer, und das ist in Ostdeutschland noch stärker ausgeprägt als in Westdeutschland, dass der Thüringer sagt, mir persönlich geht's gut. Das sagen ganz viele, das sind 90%. Persönlich sagen sie, mir geht's gut. Wenn sie gefragt werden, wie es allgemein denn so aussieht, dann gibt es immer noch eine Mehrheit, aber die ist deutlich geringer und deutlich kleiner, die dann sagt, ach naja, also insgesamt ist die Lage schon ziemlich
gut. Sind das so Phantomängste?
Na gut, das sind Emotionen. Und darauf setzt ja zum Beispiel, das ist ja ein Beispiel, erklärt ja auch den Uja Fiebs ganze Zeit.
Yeah. Ich frage mich auch immer, welche Wörter es sind, die es auslösen, dass wir diese Störung
AfD wahrscheinlich.
Haben wir gar nicht gesagt.
Also ich sage, diese Partei, die ich nicht nennen darf, den Erfolg von dieser Partei, die ich nicht nennen darf, der wird dadurch erklärt, dass viel Emotionen eine Rolle spielen. Ne? Das hat ja auch mal Gauland, glaube ich mal, ziemlich am Anfang schon in der Talkshow gesagt, hat gesagt, oh, jetzt fällt noch was runter.
Das war hier
jetzt
im Café
Gauland, ist runtergefallen.
Also so eine mit dem besten Verkehr nördlich der Alpen.
Ich sage jetzt auch nicht mal Gauland, das hat der Fraktionschef der Partei, die ich nicht nennen darf, im Deutschen Bundestag, hat in der Talkshow gesagt, wir appellieren an die Gefühle. Und da spielen dann die Fakten gar nicht so eine Rolle. Das ist ähnlich beim Thema Kriminalität. Die Leute fühlen sich bedroht in ihrer Sicherheit. Wenn man sich auch in Thüringen, wenn man sich die Statistik anguckt, dann gibt es überhaupt da gar keinen Grund. Bis auf bei manchen, die man auch nicht kleinreden sollte, beim Thema Gewaltkriminalität, gibt es auch im Zusammenhang Migration durchaus ein Problem. Aber in der Gesamtstatistik ist Thüringen ein sehr sicheres Land, sicherer als vor 5 Jahren.
Sagt Martin Debes, der Chefreporter der Thüringer Allgemeinen, hier bei uns am Tisch live aus Erfurt, 2 Tage vor der Landtagswahl. Und wir sind hier im Café Hilgenfeld und werden gleich mal mit jemandem sprechen, der hier arbeitet, mal so ein paar Stimmen einfangen. Wir sind hier am Domplatz im Café Hilgenfeld und ich begrüße Mohanad Nomar, der hier arbeitet, der nicht derjenige war, das kann ich schon mal verraten, der das Tablett hat fallen lassen, eben gerade. Herzlich willkommen hier in unserer Runde. Sie sind ursprünglich aus Syrien.
Ja.
Seit wann sind Sie hier, in Deutschland oder in Erfurt?
In Erfurt seit 3,5 Jahren, so in Deutschland auch.
Ja, okay, ja. Also Erfurt war der Ort, wo Sie angekommen sind und wo Sie dann auch geblieben sind.
Ja, ich war 2 Monate vorher in Suhl und dann direkt nach Erfurt.
Okay, wie ist das Leben in Erfurt? Das ist eine große Frage, aber...
Ja, sehr. Ich finde es sehr schön hier. Es ist eine kleine Stadt, aber schöne Stadt, angenehm und es ist nicht so viele Party oder Nachtleben hier in Erfurt. Das fehlt mehr.
Deswegen sind wir mittags hier. Wir haben gedacht, wir machen die Party schon mal hier. Gleich gibt es die Getränke. Ich habe eine Frage und wir haben jetzt hier die Runde groß gemacht. Die geht an alle unsere Protagonisten und Gäste, die hier noch um uns versammelt sind. Ich habe mit Blick auf diesen Sonntag, diesen Wahlsonntag, haben Sie da... einen Wunsch oder eine Sorge?
Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Sorge als über diese Wahl. Aber ich darf nicht wählen und das finde ich schade.
Mhm. Alles klar.
Das würden Sie gerne machen, Mohanad Nomar. Mo, wie man auch nennt, den besten Barista hier in Erfurt. Ja, das musste ich jetzt auch nochmal erwähnen. Das ist mir irgendwie zugetragen worden. Martin Quent steht auch noch neben mir, Extremismusforscher. Was ist denn Ihre größte Sorge? Oder andersrum vielleicht Ihr größter Wunsch?
Meine größte Sorge ist, dass eintritt, was ich bisweilen sowohl von Hochschullehrern als auch von Studierenden, von Menschen auf der Straße in der Zivilgesellschaft höre, nämlich, dass sie resignieren, dass die Übermacht der AfD, die Stärke, die Bedrohlichkeit, dass Menschen Angst vor Björn Höcke und dieser AfD haben, dazu führt, dass Menschen sich zurückziehen, dass sie resignieren, dass sie nicht mehr sich einsetzen für eine offene Gesellschaft. Meine große Hoffnung ist aber, dass genau das für viele Menschen auch ein Ansporn ist, sich einzusetzen für demokratische Kultur, Thüringen weiter zum Erfolg zu führen, zu einem Erfolg, der sich ja auch in der Zivilgesellschaft durchaus sehen lassen kann. Es ist viel Positives passiert und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, sich nicht jetzt in Kulturpessimismus, in Untergangsnarrative zu verrennen, sich auch nicht von der AfD lähmen zu lassen, wenn sie noch stärker im Thüringer Landtag vertreten sein wird, wenn sie die Zivilgesellschaft, wie sie das bisher schon gemacht hat, angreift, delegitimiert. Das gilt auch für die Medien, das gilt auch für die Wissenschaft, dass es gelingt, trotz der demokratischen Repräsentation von Rechtsextremen im Parlament, die auch mal rechts liegen zu lassen und trotzdem eine zukunftszugewandte Politik weiter zu gestalten.
Rechts liegen lassen, schöne Formulierung. Martin Debes, Chefreporter der Thüringer Allgemeinen, auch an Sie die Frage. Größte Sorge mit Blick auf diesen Wahlsonntag und vielleicht im Gegenzug dazu der größte Wunsch?
Na, ich bin bescheiden und habe nur einen Wunsch. Und der Wunsch ist, dass es eine stabile Regierung gibt, mit einer stabilen Mehrheit im Landtag. Als Journalist könnte man ja sagen, ist ja spannend, ne? Wenn dann irgendwie gar nichts möglich ist und wenn dann alle sich streiten und Minderheitsregierungen und wir könnten viel schreiben und wir hätten viel zu tun und da hätte ich auch Lust drauf, durchaus. Wir haben in Thüringen nach Wahlen immer schon spannende Zeiten gehabt, in den letzten 10 Jahren jedenfalls. Aber ich wünsche mir einfach als Bürger, dass es eine stabile Mehrheit gibt, weil einfach dieses Land wirklich beschädigt würde. Nicht nur durch einen großen Wahlerfolg der AfD, da bin ich eben Bürger und als Bürger sage ich, wenn die AfD zweitstärkste Partei wird, wenn sie hier das Narrativ oder diese beziehungsweise die Politik dominiert, allein durch ihre Anwesenheit, dann wird Thüringen tatsächlich beschädigt als Land, als Marke. Und das wird dann auch, wir haben über die Wirtschaft gesprochen, wirtschaftliche Auswirkungen haben.
Hendrik Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Ich kann mir schon vorstellen, was der größte Wunsch ist, nämlich, dass der Sonntag dann auch irgendwann vorbei ist an dem Wahlabend, wo Sie bestimmt unheimlich viel zu tun haben. Ja, auch an Sie die Frage, was ist Ihre Befürchtung und was auch ist ein Wunsch?
Es ist ähnlich, was Martin Debes auch schon sagte eben. Also natürlich eine stabile Regierung und auch eine Regierung, die auch eine erkennbare Handschrift hat. Also die nicht sozusagen eine Notgemeinschaft ist, sondern die wirklich eine Ausrichtung hat, eine klare politische Linie, die erkennbar ist und die auch für die Opposition erkennbar macht. Hier können wir uns dran reiben. Hier stehen wir woanders da, wo auch für die Wähler erkennbar wird. Hier ist eine Repräsentation von uns da und die tun auch das, was wir wollen oder eben auch nicht. Und dann muss ich halt andere wählen.
Gute Nachricht schon mal, falls es anders kommen sollte, falls die Thüringerinnen und Thüringer nicht so stabil wählen. In Thüringen gibt es nicht so die Notwendigkeit wie in Brandenburg, dass innerhalb einer bestimmten Frist eine neue Regierungsmehrheit zustande kommen muss. Also das heißt, man könnte mit Bodo Ramelow auch ein bisschen weiter in der Minderheitsregierung dann leben.
Ja, ganz kurz dazu.
Ganz kurz, also ich will nur sagen, das ist auch nicht nur eine gute Nachricht, sondern auch eine schlechte, weil natürlich dadurch nicht der Druck erzeugt wird, eine neue Regierung zu bilden. Und das kann wie in Hessen durchaus mal ein Jahr dauern. Und dann so ein Jahr lang so eine Hängepartie mit Neuwahlen danach wäre auch nicht so nett.
Darüber werden wir berichten. Aber erstmal über den Sonntag ab 18 Uhr natürlich die Live-Sendung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir verabschieden uns jetzt aus Thüringen.
Wir sagen danke für all die spannenden Informationen, die wir hier heute bekommen haben, für diese interessante Runde. Sagen tschüss vom Domplatz in Erfurt. Tschüss vom Café Hilgenfeld.